Ja, wir haben heute das Thema «Fokussiertes Lebenszentrum». Wer oder was steht bei dir in deinem Leben im Zentrum hinein? Woran sollst, darfst oder kannst du dich festheben, wenn es vielleicht mal stürmt oder eben gewittert, so wie wir es vorher gehört haben, donnert? Wer oder was gibt deinem Leben Orientierung und Halt? Die Vorbereitung habe ich gelesen, wenn du so ein bisschen mit dieser Frage in eine Buchhandlung gehst, also wer oder was kann meinem Leben Orientierung und Halt geben, dann wirst du freundlich in die Abteilung von der Esoterik, Religion, Philosophie verwiesen. Und dort hast du eine riesige Vielfalt an Büchern. Und einige Titel habe ich mir rausgeschrieben, die du dort findest. Zum Beispiel, also auf der Suche nach, was im Leben Orientierung gibt, gibt es Titel wie Best of Esoterik, Die Wunder der Quantenheilung im Einklang mit der göttlichen Matrix oder wie man mit seinem Schutzengel kann Kontakt aufbauen oder das geheime Wissen von der Schamanen, dann sind wir bei den Indianern. Oder Feng Shui gegen das Grümpel in meinem Kopf. Man kann das beliebig erweitern. Und die Angebote können einem vielleicht fast erschlagen, wenn man das so hört oder liest und vor dem Regal steht. Man hat die Qual der Wahl. Und alle wollen dir helfen, dass du in deinem Leben eine gute Orientierung hast. Und ich habe mir gesagt, wenn solche Bücher in den Buchhandlungen, in den Bibliotheken aufliegen oder verkauft werden, wenn die sogar zu Kassenschlager werden, dann ist das für mich nichts anderes als Spuren oder ein Zeichen von einer grossen Sehnsucht in unserem Leben. Dass wir eine Sehnsucht in uns haben, dass wir ein Leben leben können, das Sinn macht, wo wir irgendwo uns orientieren können. Und auch in der heutigen Zeit, mit all den Möglichkeiten von der modernen Wissenschaft und Technik, mit allen Errungenschaften von der modernen Medizin, haben wir offenbar die letzten tiefen Fragen oder Sehnsüchte auch noch nicht zufriedenstellend können beantworten. Unser Durst nach Leben, nach Orientierung ist nach wie vor ungestillt. Unser Durst, unsere Sehnsucht nach Leben ist nach wie vor ungestillt. Wir wissen zwar mehr als je zuvor, doch verstehen wir vielleicht nicht mehr, ein Leben richtig zu leben. Wir besitzen viel und trotzdem hungert unsere Seele. Manchmal ist unser Kopf voll, übervoll, überladen sogar. Aber nicht selten ist es, dass unser Herz leer bleibt. Auf der Suche nach Erfüllung, nach Lebensorientierung, scheint es keine Grenzen zu geben. Alles ist erlaubt, wenn es nur irgendwie Hilfe und Orientierung verspricht. Warum versuchen wir es Menschen denn nicht mehr, mit diesem Buch? Die Bibel. Bestseller. Und das sage ich nicht, weil ich Pfarrer bin und es muss sagen, nein, es ist effektiv das meistverkaufte Buch auf dieser Erde, die Bibel. Hat mich selber mal erstaunt gehabt. Wenn du heute schaust, wie viele Leute das in der Bibel lesen, dann sind es wahrscheinlich wesentlich weniger als die Anzahl Leute, die eine Bibel daheim haben. Ich würde sogar behaupten, wenn ich, sage ich jetzt, 4/5 der Fälle haben die Leute eine Bibel daheim. Die einen zwar mit einer Staubschicht oben drauf, aber sie haben eine Bibel daheim. Und diese Bibel habe ich gerade noch spannend gefunden, die habe ich auch bei mir im Regal, hat auch eine Staubschicht drüber gehabt, die habe ich eben zum Verschenken. Was ich gut finde, es ist eine Kompassbibel. Die impliziert schon, dass sie uns möchte Orientierung geben. Ein Kompass gibt Orientierung. Da musst du nicht so, aber auf der anderen Seite musst du nicht so eine Bibel kaufen, eine Kompassbibel, dass du Orientierung bekommst. Es langweilt ganz einfach, wenn du eine Bibel kaufst. Drin liest im Wort Gottes und dich vom Heiligen Geist ansprechen, berühren lässt. Er möchte uns Orientierung geben. Aber ich frage mich, warum ist sie denn bei so vielen Leuten verstaubt? Warum ist sie nicht mehr so in? Sie ist nicht mehr hip. Sie ist nicht mehr hop. Sie ist schon gar nicht top. Wenn, dann vielleicht eher flop. Glauben wir Christen wenigstens noch? Glaubst du an die lebensverändernde und orientierungsspendende Kraft vom Buch, von den Büchern, von der Bibel? Wir werden heute Morgen zum Abschluss von der Klecki-Serie, wo wir uns drin befinden, nochmal einladen auf die allerersten Worte, die in der Bibel aufgeschrieben sind. Die ersten drei Verse werden wir miteinander anschauen. Wir lesen den Text mit der Frage und dem Anliegen, wie unser Leben dann eine fundierte, eine solide, eine beständige Lebensgrundlage kann bekommen, die uns Orientierung gibt. Und mich haben auch wieder Vorbereitung, wieder die Gedanken neu berührt. Und ich glaube, es liegt ein Schatz da drin, nur schon in diesen ersten drei Versen von der Bibel. Lassen wir uns mal einsteigen. Am Anfang, ganz am Anfang heisst es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist jetzt sehr ein grosser und weiter Begriff. Ich möchte gerade da ein bisschen einschränken und sagen, heute Morgen geht es nicht um Schöpfungs- oder Evolutionstheorie. Also nicht darum, hat jetzt Gott die Welt gemacht oder ist sie durch einen Urknall entstanden und dann aber Milliarden von Jahren. Ich lade dich ein, heute Morgen auf den Weg mitzukommen und sagen, von der Voraussetzung auszugehen, Gott hat die Welt gemacht. Ich gehe auch nicht darauf ein, weiter, ob sie jetzt in 7 Tagen gemacht worden ist oder ob da auch noch Zeiteinheiten dazwischen liegen. Viel wichtiger ist mir im Ganzen, Gott hat die Welt gemacht. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Am Anfang steht er. Und da steht jetzt Himmel und Erde. Und das müssen wir noch ein bisschen weiternehmen und sagen, ja, er hat das ganze Universum gemacht. Und ich lade dich ein bisschen in Staunen mit reinzukommen, wenn wir überlegen, was denn Gott alles gemacht hat. Mit dem Universum. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Unsere Erde, Sonnensystem und so, wir sind in der Milchstraße. Und in dieser Milchstraße, wisst ihr, wie viele Sterne das es hat? Irgendeine Zahl? Millionen? Milliarden? Wie viele Milliarden? Trilliarden, gehst du gar noch rauf. 200 Milliarden Sterne in unserer Galaxie, genannt Milchstraße. Und die Galaxie ist jetzt nur eine von weiteren Milliarden von Galaxien. Also es gibt eine Unmenge an Sternen. Und dann verstehen wir einen Abraham, der sagt, wenn er von Gott aufgefordert wird, du mal die Sterne zählen. Sagt er, keine Chance. Rechnungsrechner kommt nicht mit, oder? Es geht über unseren Verstand hinweg. Und es geht auch über unseren Verstand hinweg, wie sich das Licht bewegt. Weiss jemand, wie schnell das Licht ist in einer Sekunde? Richtig! 300'000 Kilometer in der Sekunde. Wie viel macht das in der Minute? 18 Millionen. 18 Millionen Kilometer in einer Minute. Jetzt nehmen wir nochmal mal 60, dann sind wir bei einer Stunde. Das gibt dann etwa 26 Milliarden Kilometer. Nein, das habe ich einen Fehler gemacht. Das gibt 1,1 Milliarden Kilometer. Etwa. Wo sind wir jetzt? Bei der Stunde. Dann tun wir es mal 24, dann haben wir es im Tag. Dann sind wir bei 26 Milliarden. 26 Milliarden Kilometer das Licht in einem Tag. 26 Milliarden Kilometer. Und wenn du es aufs Jahr ausrechnest, sind es 9,5 Billionen. Das ist das 9 mit 12 Null hinten dran. Also es ist gewaltig, oder? Also, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Galaxie und Sterne und alles drum und dran. Es ist einfach faszinierend. Mich fasziniert es, die Fülle, das gewaltige, das grosse System, wo Gott da schon von Anfang an gemacht hat. Und es sprengt meine Gedanken, es sprengt irgendwo meine Vorstellung von Zeit und Raum. Ich komme da überhaupt nicht mit bei diesen Gedankenspielen. Egal wie gross das Universum auch sein mag, der erste Satz in der Bibel gibt uns Antwort auf unsere Frage nach dem Ursprung oder nach dem Zentrum von allem. Wenn wir uns fragen nach einem fokussierten Lebenszentrum, ja, was war denn am Anfang gewesen? Was war denn der Ursprung gewesen? Am Anfang ist Gott gewesen. Er ist der Urheber der Unfassbare, von dem unfassbaren Universum. Er ist der allmächtige Schöpfer. Er steht über allem. Und ist dir auch aufgefallen, das erste Subjekt in der Bibel, also der erste Handelnde, nicht der Mensch ist, sondern Gott. Du kannst noch weiterlesen, auch die nächsten, was sind sie, den nächsten 25 Vers, kommt der Mensch kein einziges Mal drin vor. Das ist für uns heute moderne, aufgeklärte Menschen eigentlich schon fast ein Affront. Ist frech, ist eine Provokation. Wir, heute so schlau, so wissend, so viel entdeckt, so viel entwickelt, so viel auf die Beine gestellt, wir kommen am Anfang gar nicht vor. Das heisst, wir sind nicht im Zentrum. Viel mehr brauchen wir Menschen ein Zentrum, wo wir uns darauf orientieren können. Ein Fundament. Und das Fundament bietet uns Gott an. Wir Menschen sind auf ein Zentrum hingeschaffen, aus dem wir leben sollen. Und Gott bietet sich da an als der Schöpfer. Und somit steht am Anfang im Zentrum von allem Leben Gott selber. Und wenn wir nochmal in die Buchhandlung zurückgehen, gedanklich, und all die Titel durchrattern, dann ist die vielfältige postmoderne Spiritualität, die angeboten wird, die hat eben einen Krux im Ganzen inne. Sie hat immer den Mensch im Fokus, also im Mittelpunkt. Und daran scheitert es. Gott lässt uns ein, ihn in den Mittelpunkt hineinzunehmen, ihn als Basis zu nehmen. Er ist der Mittelpunkt, er ist das Objekt, er ist der erste Handelnde. Es geht um ihn. Es geht ausschließlich um ihn. Also am Anfang steht Gott. Schauen wir weiter, was noch drin steht. Die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe. Wüst und leer war die Erde, finster und ich sage ergänzend dazu bitterkalt. Kälter als die sibirische Kälte, die uns ab morgen erwartet. Minus 19 Grad, glaubst du, und das nicht in der Nacht, sondern am Tag durch. Dann kommt noch eine kühle Bise dazu. Es wird richtig frisch. Und jetzt ist einfach wieder minus 19, du hast noch 40 Grad abziehen, dann bist du bei minus 60. Und dann gehst du mal in der Badhose raus und schaust, ob du dich wohlig warm fühlst. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, weißt du, wüst, leer, finster, dunkel, kalt, weh. Ich will nicht da sein. Oder? Ich will einfach nicht da sein. Das Wüst und Leer, das da beschrieben ist, ist in der Sprache, wo die Bibel geschrieben worden ist, im Hebräischen, steht dort ein Wort, das ihr alle kennt. Viele kennen. Tohu wa wohu. Ein Tohu wa bohu ist gsi. Und an was denkst du, wenn du Tohu wa bohu hörst? Chaos, Durcheinander, Kinderzimmer, Besenkammern, irgendwie so, oder? Ich habe letzte Woche da hinten unser Geräträumchen aufgeräumt, dass man wieder weiss, wo die Sachen hängen. Jetzt kannst du hineingehen und weisst wieder, wo das Zeug ist. Du musst nicht zuerst durchtasten und suchen, was jetzt wo aufgehängt ist. Wo ich noch, es ist eben ein bisschen länger gegangen, nicht nur Teenie gewesen bin, sondern noch Jugendliche, jungen Erwachsenen, ist mein Zimmer immer in 95% der Fälle ein Chaos gewesen. Wenn die Mami irgendwie, ich war in der privilegierten Lage gewesen, dass die Mami meine Wäsche versorgt hat, meine Wäsche wollte im Kleiderschrank versorgen, hat sie immer zuerst gesagt, jetzt muss ich zuerst den Pflug nehmen, dass ich an deine Schrank komme. Oder als ich dann selber gewohnt habe, habe ich, wenn ich ins Bett wollte, zuerst alle Dokumente vom Boden irgendwie auf die Seite räumen, dass ich nicht umgeschlüpft bin, wenn ich ins Bett gegangen bin. Oder vielleicht hast du Kind oder erinnerst dich zurück, wo deine Kinder klein waren. Da liegen Lego umeinander, da liegen Spielsachen, da liegen Backer umeinander. Gerade vorletzte Nacht bin ich auf so einen Backer drauf gestanden, weil ich kein Licht gemacht habe. Die Kinder haben ihn nicht verrummt. Und prompt ist etwas kaputt gegangen, weil es ein kleines Durcheinander war. Oder vielleicht hast du zu Hause so ein Puffzimmer. Das ist noch sehr gäbig. Wenn du nicht weißt, wo an die Sachen tun oder nicht aufräumen, oder wie, dann tust du mal in das Zimmer rein, oder? das Glättebrett und die Wäsche, und das, was schon lange müsste geflickt werden, und Postdokument und Steuererklärung und das, was noch Ricardo verkaufen will. Das ist alles in das Zimmer rein. Und irgendwann willst du einfach nicht mehr dort rein. Es ist das reinste Chaos. Also, mir ist es darum gegangen, es ist ein Chaos, es ist ein Durcheinander. Dass wir irgendwo ein Bild bekommen von dem. Die Welt fängt mit einem wilden Durcheinander an. Und in diesem wilden Durcheinander fängt Gott an zu wirken. Ich bin überzeugt, dass in diesen ersten Worten der Bibel eine tiefe Wahrheit für unser Leben verborgen liegt. Denn wenn wir ehrlich sind, wenn du ehrlich bist, wenn ich ehrlich bin, dann kennen wir den Umstand doch auch auf die eine oder andere Art. Und ich meine jetzt nicht in Form von Zimmer, sondern ich meine in Art von Themen, von Situationen in unserem Leben hinein. Manchmal gerade doch unser Leben durcheinander. Es ist ein Chaos, es ist ein Tohuwabohu. Manchmal erleben wir Zeiten, wo wir wie ein Pinguin in der Wüste sind. Einfach im falschen Film. Oder wir geraten in eine Phase hinein, wo sich unser Leben irgendwie leer anfühlt. Wir werden von der Finsternis in unserem eigenen Leben oder im Leben von Mitmenschen bedrängt, bedroht. Wir wissen nicht, wie weiter. Ein Durcheinander, ein Tohuwabohu. Wie es auch immer zu diesem Durcheinander gekommen ist in deinem Leben. Sei es durch eigenes Verschulden, durch Schuld von anderen oder durch Schicksalsschläge, wo man ja keinen Einfluss darauf nehmen könnte. Eins ist sicher. Wenn es in deinem Leben drunter und drüber geht, bedeutet das nicht, dass Gott mit dir am Ende ist. Wenn es in deinem Leben drunter und drüber geht, bedeutet das nicht, dass Gott mit dir am Ende ist. Nein, das Gegenteil ist der Fall. So wie Gott damals aus dem Tohuwabohu, aus dem Chaos, eine wundervolle Schöpfung hat entstehen lassen, so kann er auch aus dem Durcheinander in deinem Leben etwas Schönes entstehen lassen, einen fruchtbaren, einen schönen Garten entstehen lassen. Das ist die entscheidende Botschaft in den ersten zwei Versen. Es gibt eine unverwüstliche Hoffnung, es gibt ein Lebenszentrum, Gott möchte das sein. Und er möchte in dem Chaos wirken. Gott möchte uns Tohuwabohu, Durcheinander, in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben brauchen, um darin zu wirken und Neues entstehen zu lassen. Und wie macht er denn das? Das bringt uns zum nächsten Punkt. Das Chaos ist nur der eine Teil, der hier im Text beschrieben wird. Es geht nachher weiter. Es heisst, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. In dem Chaos begegnet uns jetzt die Hoffnung. Es begegnet uns Perspektive. Ein Silberstreifen am Horizont. Wer ist denn der Geist, der hier beschrieben wird? In den verschiedenen Stellen an der Bibel wird deutlich, dass Gottes Geist letztlich Kraft und Gegenwart von Gott selber ist, wo in unserem Leben innen ist und uns von innen raus möchte verändern. Er möchte uns von innen raus verändern. Und der Geist wird an verschiedensten Stellen beschrieben. Zum Beispiel als ein Geist, der von der Kraft und von der Liebe und von der Selbstbeherrschung. Oh ja, gern. Das möchte ich haben. Der Geist, der in uns inne wirkt, ist der Geist von der Weisheit und von Verstand. Oh, wie sehr wünschte ich mir, dass ich weise und verständlich bin. Dass ich einen guten Verstand habe, dass ich gute Entscheidungen treffen kann. Der Geist wird beschrieben als einer, der frei und lebendig macht, dass ich nicht mehr länger gebunden bin. Im Römer 8, Vers 2 können wir es eben nachlesen. Oder eben, ich habe es gesagt, der Geist möchte in unserem Leben gute Früchte entstehen lassen, wie Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit. Galater 5, 22 können wir das nachlesen. Es wird deutlich, die Hoffnung für eine echte Veränderung in unserem Leben liegt darin, dass mit Gottes Geist etwas ganz Neues in unser Leben hineinkommt. Und er möchte von innen raus uns verändern. Es bringt nichts, wenn wir irgendwie Kosmetik machen. Wenn wir aussen dran versuchen, gegenüber den anderen uns gut zu präsentieren. Aber in uns innen ist eben das Chaos, das Durcheinander. Viel besser ist es, weiser ist es, wenn wir uns auf Gott fokussieren, ihn als Lebenszentrum setzen, mit dem Heiligen Geist zusammen, wo er uns schenkt, wenn wir mit ihm unterwegs sind und den Geist von innen aus in uns verändern lassen. Wenn wir auf ihn hören, uns von ihm prägen lassen und sein Reden ernst nehmen. Menschen, die ihr Leben Gott anvertraut haben, dürfen den himmlischen Vater einfach darum bitten, dass sein Geist in ihrem Leben hineinwirkt. Und es wird passieren. Das habe ich erlebt und das darf ich dir versprechen, das steht auch so in der Bibel drin. Wenn wir also eine fokussierte Lebensgrundlage möchten haben, dann sind wir gut beraten, wenn wir Gott selber und seinen alles verändernden Geist in unserem Leben einladen, zu unserem Zentrum machen und ihn wirken lassen. Wenn wir ihn scharf stellen und alles andere rundherum unscharf wird, um das Bild vom Fotografieren zu bringen. Nehmen wir das Richtige in Fokus, nehmen wir Gott in Fokus. Wenn wir als Letztes noch die Frage stellen, wie Gott denn in das ganze Chaos hinein wieder hat Ordnung bringen können, dann gibt uns der Vers 3 Aufschluss dazu. Das heisst, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Der Fokus liegt da, möchte ich darauf legen, Gott sprach. Gott muss nur wenige Worte reden oder sagen und die ganze Situation verändert sich. Es werde Licht, 3 Wörter und es ist Licht geworden. Auf Gottes Wort ist Verlass, das sind kräftige Worte. Wenn er etwas sagt, dann ist es so. Dann muss sich alles andere verändern. Und ich kann mir gut vorstellen, und ich zähle mich da dazu, dass du schon Enttäuschung erlebt hast mit Wort. Vielleicht mit Versprechen, die dir gegeben worden sind. Sei es von deinen Kindern, von deinem Ehepartner, von Geschäftskollegen, von Politikern, die vielleicht ihre Versprechen nicht eingehalten haben. Oder es bei leeren Versprechen geblieben ist. Oder wo Wortbrüche gewesen sind. Aber da, im Vers 3, im ersten Buch Mose, redet nicht irgendwie ein Politiker, nicht irgendwie ein Verkäufer, der irgendein Produkt muss verkaufen, damit er Provision bekommt. Es redet nicht ein pubertierender Teenie, auch nicht ein frustrierter Ehepartner. Es redet der allmächtige Schöpfer Gott. Und dabei gilt, wenn er redet, hat sich die Umgebung, die Situation, das Verhältnis seinem Wort anzupassen. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Schöpfungsgeschichte durch. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel durch. Auch wenn wir nachher ins Neue Testament vorspulen, dort nachlesen, schauen, was passiert ist, wenn Jesus geredet hat, auch dort, wenn er etwas gesagt hat, dann hat sich alles müssen anpassen. Dann sind Blinde haben nachher wieder gesehen, Kranke sind geheilt worden, Lahme haben wieder können gehen, Tote sind auferstanden. Es ist einfach ein Machtwort. Und ich glaube, wir dürfen Gott bitten, dass er Machtwörter spricht, auch in unserem Leben. Auch eben dort, wo es vielleicht eine Unordnung ist, dort, wo du dir Ordnung drin wünschst, darf man Gott darum bitten, dass er ein Machtwort spricht. Ich habe also Situationen, 1, 2, 3 Baustellen, wo ich denke, hey, Gott, red einfach mal da rein. Zum Beispiel bei unserem Silas, oder? Red einfach da rein, dass die Hüfte jetzt einfach auf schlagartig gut sind und er darf umspringen wie ein junges Reli, Skifahren, was auch immer, dass er einfach die Beschwerden, die er hat, dass die weg sind. Ich bin überzeugt, du hast auch solche stellen einen solchen Bereich in deinem Leben. Beten wir Gott darum, um so ein Machtwort. Flehen wir darum, dass er eingreift. Dass er handeln tut. Gottes Reden hat Kraft, unser Leben nachhaltig zu verändern. Und es liegt an uns, wenn wir uns dafür öffnen wollen und eben Gott innig darum bitten tun. Das ist noch keine Garantie, dass es nachher nicht passiert. Aber Gott will in dein Herz. Gott möchte spüren, wo du bist, was deine Nöte sind, obwohl er es weiss. Möchte er mit dir in diesem Kontakt sein, mit dir in dieser Beziehung sein. Sag ihm, wo du Veränderung möchtest. Bitte ihn um sein Eingreifen zu reden. Wenn wir die Punkte so ein bisschen anschauen, dann haben wir eigentlich gerade eine Zusammenfassung. Gott ist der Ursprung von allem. Er möchte auch das Zentrum von deinem Leben sein und ein sicheres Fundament. Und im grössten Tohuwabohu, im grössten Chaos, im grössten Durcheinander kann er handeln. Oder dann fängt er erst richtig an, dann kommt er auf Hochtouren. Oder wie er hat aus dem Chaos aus etwas Wunderschönes entstanden. Das möchte er auch in deinem Leben bei dir. Etwas Gutes, etwas Neues wachsen lassen durch seinen Geist. Und das passiert unter anderem auch durch sein Reden. Haben wir also den Mut, auf sein Reden zu hören? Denn Menschen, die auf Gott hören, die verändern sich. Ich möchte zum Abschluss von dieser Predigt noch ein persönliches Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich bin jetzt nicht bekannt als der, der oberkreativ ist. Nein, ich bin eher auf der anderen Seite. Also ich bin nicht so der Kreative. Weder im Zeichnen, noch im Gestalterischen, noch im Handwerklichen bin ich nicht so begabt. Auch in der Schule nicht. Das hat mittlerweile zwar ein bisschen gebessert, aber wir hatten Werke, zweite, dritte, oberste Stufe, weiss es noch gut. Ich war schweissgebadet, eine Stunde später habe ich gewusst, dass ich Fieber habe, aber dort noch nicht. Und wir hatten Werke und wir haben aus einem Klumpen Ton irgendetwas müssen formen. Also so etwas Wüstem, Ödem, Leerem, Finsteren, gell? Bist du dabei? Im Klumpen Ton haben wir etwas Schönes müssen formen. Und ich sage es nochmal, ich bin nicht kreativ, ich bin in dieser Hinsicht nicht begabt, aber ich hatte irgendwie eine super Stunde gehabt dort. Ich durfte so eine Tonfigur machen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen. Es ist ein Gitarrist, der Beine verkreuzt hat, im Schneidersitz da hockt, der Gitarre hat. Wahrscheinlich ist es ein Franzose, hat immer so ein komisches Käppchen an. Und ich will mich jetzt ja nicht selber rühmen. Aber ich sage, auf das bin ich wirklich stolz, oder? Das habe ich in meinem Regal aufgestellt, weil es mir so gut gelungen ist. Es ist etwas Schönes daraus geworden. Aus dem Klumpen Ton. Obwohl ich Fieber hatte und krank war. Obwohl ich zwei linke Tatzen hatte. Obwohl ich nicht so kreativ bin. Warum sage ich das? Wenn selbst ich so etwas Schönes anbringe, wie viel mehr kann denn Gott mit deinem Klumpen, mit deinem Leben etwas umso viel Grösseres und umso viel Schöneres, umso viel Genialeres entstehen lassen, wie ich da mit meinem bescheidenen Gitarrist, der am Boden hückelt. Und ich lade dich ein, den Fokus von deinem Leben ganz auf den Gott zu richten, wie er sich uns anbietet in der Bibel. Dich seinen gestalterischen Händen anzugeben, dass er aus deinem Leben etwas Wunderschönes kann entstehen lassen. Amen. Ich bete. Danke vielmals, himmlischer Vater, dass du jeden Einzelnen von uns kennst und dass du aus dem grössten Chaos heraus unsere wunderbare Schöpfung, deine wunderbare Schöpfung entstanden hast. Und wir bitten dich, dass wir dass an unser Leben, dass ich, dass wir dürfen, dich wieder neu, dort, wo du vielleicht aus dem Fokus rausgehebt bist, neu in den Fokus nehmen. Dass wir uns neu dir anheben. Dass du neu im Zentrum bist, wieder neu im Zentrum bist. Und dass das, was in Unordnung ist, dass wir das wieder neu ordnen können. Zu deiner Ehre. Amen.